ich mache Dinge, weil ich sie für richtig halte und nicht wegen irgendeinem heißen Atem der AfD. Da wird mir schon ganz übel, wenn ich dran denke.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brost-Stiftung. Mein Name ist Benedikt Neff und heute haben wir, das ist sozusagen eine Weltpremiere, einen Gast im Studio und dieser Gast heißt Philipp Amthor. Herzlich willkommen, Herr Amthor, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit und ja, Weltpremieren sind doch immer was Schönes.
Genau, absolut. Und Sie haben mir vorher schon zu verstehen gegeben, dass Sie mich auch verstehen. Sie kennen sogar schon ein paar Schweizer gefärbte deutsche Worte, parkieren etc. Also die Verständigung sollte gewährleistet
sein. Ja, das klappt. Als internationaler Vorpommer kann man sich auch gut mit Schweizern verständigen.
Und ich habe schon gehört, man darf nicht MacPom sagen, oder?
Ja,
da
absolut.
Sie das gereizt.
Haben Sie sehr gut, ich bin ja ein toleranter Mensch, aber das haben Sie gut herausgearbeitet. Gut. MacPom ist aus meiner Sicht viel zu sehr assoziiert mit irgendwelchen Fastfood-Läden. Da setzen wir doch mehr auf Qualität. Also wenn es eine Abkürzung sein muss, finde ich MV in Ordnung, aber Mecklenburg-Vorpommern, so ein schönes Bundesland, das kann man doch auch zur Gänze aussprechen.
Absolut. Also Sie haben es schon gesagt, Philipp Amthor, er kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt aus Ueckermünde. Er ist Jurist, er ist Experte für Innenpolitik, er ist auch Jäger, er ist aus meiner Sicht ein begnadeter Redner und Medienprofi, also aufgepasst. Er ist 32 Jahre alt und er ist ein selbsterklärter Konservativer. Wir beide wollen heute darüber diskutieren, was bürgerliche Politik in Deutschland bedeutet und ob die Union tatsächlich eine Politikwende schafft, wie sie angekündigt hat. Ich möchte Ihnen zuerst gleich mal einen ersten Ton abspielen von Ihrem sozusagen Chef Friedrich Merz.
Links ist vorbei. Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland. Es ist vorbei. Es geht nicht mehr.
Ich finde ja auch den Nachsatz sehr schön, es geht nicht mehr.
Ja, da hat er auch völlig recht und deswegen bin ich auch froh, dass dieser Koalitionsvertrag ein klares Gegenteil von dem ist, was diese linke Ampelregierung uns die letzten über 3 Jahre beschert hatte. Es ist jetzt ein Vertrag, der getragen ist von Verantwortung für Deutschland, deswegen haben wir auch diese Überschrift gewählt. Und natürlich ist klar, wir haben, da glaube ich, das zeigt auch der Blick in den Vertrag, natürlich ein Vertrag, der wie das bürgerlich ist, auch von Kompromissen lebt. Ja, das gehört manchmal dazu. Das ist auch Ausdruck des Wahlergebnisses. Aber ich glaube, dieser Koalitionsvertrag ist so wenig links wie seit vielen, vielen Jahren nicht. Und das ist
also
etwas, das nach vorne gerichtet ist.
Sie würden tatsächlich sagen, die Ansage gilt, links ist in Deutschland vorbei.
Also erstens ist das jetzt eine Aussage eines Parteivorsitzenden im Wahlkampf in der heißen Phase
gewesen.
Sollten
wir nicht ernst nehmen?
Doch, das sollen Sie ernst nehmen, aber natürlich ist doch klar, Friedrich Merz hat als Parteivorsitzender deutlich gemacht, wofür wir werben und wir werben dezidiert nicht für eine linke Politik. Die CDU ist auch nicht gewählt worden für einen Linksrutsch, sondern für einen Schritt nach vorne, für eine besser funktionierende Politik. Und ich glaube, da ist die CDU genau im besten Sinne bürgerlich, indem sie den Ausgleich sucht zwischen den politischen Rändern, indem sie eine starke Mitte und eine dezidiert nicht linke Politik voranbringt.
Trotzdem sehen Sie ja viele Bürger, und ich sage jetzt dezidiert auch Bürgerliche, viel kritischer. Die finden irgendwie, dieser Politikwechsel wäre jetzt nicht wirklich eingelöst. Es fängt natürlich schon mal damit an, dass Friedrich Merz am Anfang gesagt hat, die Schuldenbremse, die wird nicht angetastet. Sozusagen das erste Votum, das man von dieser Regierung oder dieser anbahnenden Regierung gehört hat, ist, wir machen jetzt ein sogenanntes Sondervermögen, ist ja auch noch lustig, ist eigentlich eine Sonderverschuldung, die man da ein bisschen verpackt in so schöne Worte. Sprechen auch viele Leute von Wählertäuschung. Können Sie das nachvollziehen?
Also, ich will zunächst sagen, eine gute Eigenschaft eines jeden Konservativen ist ja die Skepsis. Das ist ja per se erstmal nicht verkehrt, sondern als konservativer Mensch ist man auch skeptisch und fragt, meinen die das wirklich so, wie sie es aufschreiben? Und deswegen weiß ich, und das war natürlich gerade, ich komme darauf gleich näher, mit dem Start sozusagen dieser Sonderverschuldung, das wäre der ehrlichere und richtigere Begriff, gab es natürlich Glaubwürdigkeitskratzer an der Frage, wie robust wollen die den Politikwechsel durchsetzen und machen sie jetzt nach der Wahl das, was sie vor der Wahl versprochen haben? Ich glaube, das ist schon eingelöst, wenn man sieht, von den 14 oder 15 für uns wichtigsten Punkten, die wir in unserem Sofortprogramm aufgenommen haben, haben wir 14 durchsetzen können. Der Politikwechsel, werden das gleich inhaltlich auch noch durch,
genau,
in den einzelnen
das
Punkten
möchte
der kommt.
Ich dann hören. Was Aber, ist das genau. wirklich Bürgerliche?
Ja, ich glaube, das sind nochmal zwei Unterschiede. Was ist bürgerlich, ist sozusagen eine für mich redlicherweise intellektuell zu beantwortende Frage, die sich nicht nur allein in Tagespolitik misst. Der Politikwechsel selbst, der misst sich allerdings schon in konkret messbarer Politik. Wir haben vor der Wahl versprochen, dass wir das leistungsfeindliche Bürgergeld in dieser Form abschaffen wollen, dafür sorgen wollen, dass diejenigen, die arbeiten gehen können, in diesem Land wieder arbeiten gehen. Das haben wir eingelöst. Wir haben versprochen, wieder die Migrationspolitik vom Kopf auf die Füße zu stellen, Zurückweisung durchzuführen, das haben wir eingelöst. Wir wollen
haben Sie aber auch ein bisschen abgeschwächt zurücknehmen. Wieder, oder?
Ja, es ist natürlich so, da führt es vielleicht gleich zu der Frage, ich habe jetzt ein paar Politikbeispiele genannt, ich könnte noch hinzufügen, wir schaffen das Heizungsgesetz ab, wir schaffen viele Bürokratiesünden wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ab, aber das sind instrumentelle Fragen. Zu der großen Frage, was ist bürgerlich, will ich schon aber auch eine Lanze dafür brechen, dass sich bürgerliche Politik schon auch dadurch auszeichnet, dass sie ja nicht in disruptiven Maximalpositionen alleine verharrt, sondern bürgerlich ist es ja auch, das zu kennen und zu schätzen, was auch Essenz unserer parlamentarischen Demokratie ist, nämlich auch Ausgleich und Kompromiss zu suchen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich hätte auch lieber 100% CDU-Programm, das wäre mir auch am liebsten.
Haben
aber,
Sie ja am Anfang angekündigt, ja, jetzt kommt CDU pur.
Ja,
waren das auch ein bisschen ungerechtfertigte Wahlversprechen?
Nein, überhaupt nicht, sondern ich finde es in Wahlen richtig, dass man für nicht vorweggenommene Kompromisse wirbt. Wir machen ja Wahlkampf für die CDU und nicht für die SPD, werben dann auch für unsere Position. Und ich finde auch, zu guten Kompromissen gehört auch, dass man den nicht um den Selbstzweck lobt, dass man nicht sagt, nur weil wir einen Kompromiss gemacht haben, ist er gut. Es gibt auch schlechte Kompromisse, das muss man immer wissen. Aber ich finde, zu bürgerlicher Politik gehört es nicht, Kompromisse per se schlecht zu reden. Und wenn man Kompromisse gemacht hat, dann deutlich zu machen, was zum Beispiel die eigene Position zu 100% gewesen wäre, wenn man den Kompromiss nicht hätte machen müssen. Also verstehen Sie mich, ich will es an ein paar Themen deutlich machen, zum Beispiel in der Steuerpolitik. Haben wir jetzt, finde ich, gute vertretbare Kompromisse gemacht? Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir stärkere Entlastungen auf den Weg gebracht. Wir haben die Turbo-Einbürgerung abgeschafft. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir das Staatsangehörigkeitsrecht weiter
reformiert. Also in 5 Jahren kann man eingebürgert werden.
Deswegen habe ich das als Beispiel gewählt.
Kein gutes Beispiel. Oder da haben Sie sich nicht durchgesetzt.
Ja, und deswegen ist es aber ein gutes Beispiel für das, was ich beschrieben habe. Dass man hinter einem Kompromiss steht und gleichzeitig deutlich macht, wir hätten uns, wenn wir es alleine entschieden hätten, eine weitergehende Regelung gewünscht. Also verstehen Sie mich, ich hätte nicht nur diese Turbo-Einbürgerung nach 3 Jahren abgeschafft, sondern wäre zum alten Staatsangehörigkeitsrecht, das nach 8 Jahren die Einbürgerung erst vorgesehen hat, zurückgekehrt. Aber bürgerlich ist es dann auch zu sagen, unsere Position wären 8 Jahre gewesen, 5 Jahre ist jetzt der Kompromiss. Das finde ich gehört auch dazu, nicht zu sagen, wissen Sie, Wählertäuschung und so, das könnte ich ja alles verstehen, wenn die Union jetzt 50% geholt hätte und gesagt hätte, jetzt können die alles machen, können alles alleine umsetzen und sie machen es nicht.
Also Sie sagen, das ist einfach normaler Wahlkampf sozusagen.
Ja, es ist nicht normaler Wahlkampf, es ist Essenz der parlamentarischen Demokratie, wo sie sich, wenn sie nicht die absolute Mehrheit haben, eine Mehrheit suchen müssen und dafür müssen sie Kompromisse suchen. Die sind nicht im Selbstzweck gut, aber es gehört eben dazu, wer ihnen vormacht, man könne mit einer relativen Minderheit eine absolute Mehrheitspolitik machen, der macht sich was vor.
Ich meine, viele Bürger werden sich doch momentan auch wundern. Die haben jetzt irgendwie gedacht, jetzt wird dieser Koalitionsvertrag, 144 Seiten sind es, glaube ich, präsentiert. Und wenige Tage später fängt man schon wieder an zu diskutieren. Ja, das war doch nicht so gemeint. Oh, der Mindestlohn 15 Euro, sagt die CDU, das haben wir so gar nicht vereinbart, etc. Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Jetzt war man da eine Zeit lang zusammen in einem Kabäuschen und hat diskutiert, hat so einen Vertrag herausgearbeitet. Wenige Tage später sagt die CDU schon wieder April, stimmt gar nicht.
Nein, den Eindruck habe ich nicht. Wir haben da eine gute Arbeitsatmosphäre jetzt auch gefunden und das wird auch, wenn denn die Regierung gewählt ist, vernünftig funktionieren.
Haben Sie Zweifel? Gibt ja ein Mitgliedervotum der SPD.
Ja, das ist das Thema Folklore. Der SPD. Ich werbe jetzt nicht fürs SPD-Mitgliedervotum. Leitung. Ja, das müssen die schon selber hinbekommen. So, aber ich will nur sagen, es ist ja auch eine irre Erwartungshaltung jetzt da. Früher hat man ja gesagt, in good old times, ja, jetzt reklamiere ich das gar nicht, aber früher hat man gesagt, 100 Tage haben die Zeit, sich zu sortieren. Mhm. Und das war nicht 100 Tage ab Wahl, sondern 100 Tage ab Regierungsbildung. Gut, jetzt kann man sagen, haben wir selber gesagt, oh, ab Tag 1 ändert sich was. Aber jetzt ist ja noch nicht mal Tag 1 erreicht. Also wissen Sie, gefühlt, also Monat vor der Regierungsbildung, über einen Monat vor der Regierungsbildung, hat man gesagt, jetzt müssen die das doch schon alles umsetzen. Ja, das ist ja auch okay.
Sehen Sie mal, wie hoch die Erwartungen sind. Sie klingen jetzt ein bisschen wehleidig.
Nee, ach, wehleidig bin ich gar nicht. Da kennen Sie mich, glaube ich, in meinem Auftritt gut genug. Ich beklage mich auch nicht. Ich will nur ein bisschen für Verständnis werben, dass natürlich klar ist, dieses Umsetzen ab Tag 1, das kann man dann machen, wenn man gewählt ist. Und dafür bereiten wir uns auch vor, in der Migrationspolitik und auch ansonsten in vielen Maßnahmen, die schnell spürbar sind. Aber ich glaube, da muss man dann eben auch erstmal zu einer realistischen Erwartungshaltung sagen, klar, der Olaf Scholz ist jetzt irgendwie so stark zurückgenommen, dass die Leute glauben, der Friedrich Merz sei schon Kanzler. Er ist es aber noch nicht und wenn er es dann ist, dann können wir auch ins Umsetzen kommen. Und das ist die berechtigte Erwartung, weil viele wollen ja nicht nur reden, sondern Taten hören.
Trotzdem, eben also vom Bürgerlichen höre ich dann schon und das ist auch ein bisschen der, wie soll ich sagen, das Echo aus der Schweiz. Denkt man, okay, Wehrpflicht lehnen sie immer noch ab, den Wiedereinstieg in die Atomenergie schaffen sie nicht. Sie senken die Steuern eigentlich nicht wirklich. Also der Spitzensteuersatz für Alleinstehende bleibt irgendwie bei 42%. Also Leute, die 68.000 Euro verdienen, werden so besteuert. Ich meine, eben ist das bürgerliche Politik? Da habe ich also schon auch meine Zweifel.
Also ich erspare uns jetzt mal den ideengeschichtlichen Diskurs über Bürgerlichkeit. Da könnte ich jetzt einiges zu sagen. Sie fragen vielleicht eher, verstehen bürgerlich so ein bisschen als Chiffre für, also ist es nicht vielleicht doch linke Politik?
Ist es linke Politik sagen, und ist das eine Politikwende? Politik. Weil Sie wollen ja auch die AfD abwehren, oder? Sie wissen genau, Sie haben eigentlich den heißen Atem dieser Partei im Nacken. Sie müssen irgendwie jetzt reüssieren, sonst wird diese Partei immer stärker.
Ich mache Dinge, weil ich sie für richtig halte und nicht wegen irgendeinem heißen Atem der AfD. Da wird mir schon ganz übel, wenn ich dran denke. Aber ich will Ihnen nur sagen, es ist ja so, auch da mache ich einen doch starken Appell in der Frage, auch Umgang mit der AfD. Ich halte das für katastrophal, wenn jetzt einige Politiker dem Grunde nach nur sagen, um Gottes Willen, weil die AfD da ist, müssen wir jetzt dieses oder jenes tun. Nein, wir müssen dieses oder jenes tun und einen Politikwechsel schaffen, weil er für das Land notwendig ist. Und die CDU braucht auch ein Selbstbewusstsein, das sich nicht in Abhängigkeit von der AfD definiert.
Absolut.
Und deswegen wünsche ich mir da einfach eine härtere Auseinandersetzung auch in der Sache mit der AfD. Das ist übrigens auch die Erwartung der Wählerinnen und Wähler.
Aber haben Sie das Gefühl, das hat die CDU in der Vergangenheit eingelöst? Weil mein Eindruck war eben, es gab ja zum Beispiel in Deutschland auch diese merkwürdigen Skrupel. Es ist ein Problem, wenn wir für etwas stimmen und die AfD stimmt mit uns. Da muss man doch sagen, das ist ein völlig normaler, das ist ja nicht mal eine Absprache. Das muss man doch in Kauf nehmen, wenn man seine politischen Anliegen durchbringen will. Dann darf man doch nicht links und nicht rechts schauen, wer mit einem stimmt.
Ich sehe jedenfalls sehr stark, dass die Art und Weise des Umgangs mit der AfD, wie das dann oft erfolgt ist, nämlich in einer hyperventilierenden Art, die dann oft die inhaltliche Sachdebatte völlig ausgeblendet hat, wo man dann nicht nach vorne gestellt hat, warum man die AfD aus inhaltlichen Gründen ablehnt. Das ist ja das, was im Vordergrund stehen muss, eine Argumentation. Wenn man das ausblendet und stattdessen versucht, Themen zu ignorieren, habe ich jedenfalls den Eindruck, dass das die AfD eher gestärkt hat und die Realität ist dafür ein prüfender Beleg.
Ihr Kollege Jens Spahn hat jetzt erst gerade kürzlich wieder auf die Kappe bekommen, weil er sozusagen für einen gewissermaßen normalen Umgang mit der AfD im Parlament geworben hat. Also man soll sie nicht irgendwie von Vorsitzen, von Ausschüssen fernhalten und so weiter. Sozusagen einfach, man behandelt sie als eine normale Partei. Das löst immer noch hysterische Reaktionen aus. Können Sie das nachvollziehen?
Also ich finde, dass man da offensichtlich Jens Spahn völlig missverstanden hat. Er hat ja nicht für eine Bagatellisierung der AfD geworben, sondern ganz im Gegenteil ein Plädoyer für eine leidenschaftliche längere inhaltliche Auseinandersetzung und auch Abgrenzung gemacht. Weil ich glaube, das muss uns doch schon klar sein. Und das wäre auch mein Plädoyer und fügt sich in das, was ich gerade schon anskizziert habe. Wir werden die AfD doch nicht mit parlamentsrechtlichen Tricks und Spielchen irgendwie alleine schlagen können, sondern nur mit der Kraft der besseren Argumente. Weil wir müssen uns immer vor Augen führen, viele Wählerinnen und Wähler wählen die AfD doch nicht, weil sie sagen, ich möchte jetzt die möglichst extremistischste Partei wählen, sondern weil sie ein Sachanliegen haben, von dem sie glauben, dass es durch andere Parteien oft nicht gelöst wird. Deswegen müssen wir mehr die Auseinandersetzung in der Sache suchen und nicht über Förmeleien versuchen, das Thema zu lösen. Das heißt übrigens nicht, dass deswegen automatisch jetzt jeder absurde auch Personalvorschlag der AfD gleich automatisch gewählt werden muss. Eine Wahl ist eine Wahl, aber übrigens für alle Kandidaten, die vorgeschlagen werden für ein Amt.
Trotzdem, wenn Sie jetzt mal diese Reaktion gegenüber Spahn wieder sehen, haben Sie manchmal nicht auch das Gefühl, Deutschland ist ein bisschen ein hysterisches Land?
Ach, unser Deutschland ist so schön, nehmen Sie nicht ganz Deutschland mit in Haftung, dass es gelegentlich etwas viel Hysterie im Politikbetrieb gibt, das kann man aber nicht bestreiten. Und ich glaube, mit Hysterie kriegt man in der Regel auch niemanden überzeugt, da wäre Souveränität die bessere Antwort.
Was glauben denn Sie? Es gibt ja auch doch Leute, und ich glaube, das ist auch eher so vielleicht der bürgerliche Ansatz aus der Schweiz. Wir würden jetzt so sagen, okay, man muss eigentlich auch mit der AfD sprechen. Also sozusagen jetzt auch so ein Wahlsieger, Friedrich Merz, es wäre eigentlich klüger gewesen, jetzt nicht per se eine Koalition in Aussicht zu stellen, aber einfach mal zu sagen, hey, ja, die haben jetzt über 20%, wir setzen uns jetzt mal an einen Tisch und gleichen mal ab, ob wir uns irgendwie auf bestimmten Feldern finden oder nicht. Warum machen Sie das nicht?
Also jetzt sind wir ja gerade nicht unbedingt in einer Lage, in der man jetzt sagt, und nichts gegen die Schweiz, ich mag die Schweiz, aber da kann man
Sie
jetzt mal...
Sie wandern da im Appenzellerland,
oder? Ja, aber ich kann mal sagen, in der Schweiz, da kann man ja auch manches mal ausprobieren, da stimmt mal dieser mit dem, da macht man mal eine Minderheitskonstellation, Allparteienkonstellation. Deutschland ist doch jetzt in einer Situation, wo man von uns die Bildung einer stabilen Regierung erwartet. Und wir können ja gleich mal inhaltlich in die Details auch zum Thema AfD gehen. Da gibt es genug Gründe, weshalb wir die auch inhaltlich ablehnen.
Genau. Aber selbst sagen wenn man, Sie das gerne
mal. Ich will nur kurz vor die Klammer ziehen. Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellte, inhaltlich sei das doch alles gar nicht so schlimm und die AfD, die sind doch gar nicht so wild.
Habe ich natürlich nicht gesagt.
Ich will es nur mal sagen. Ja? Haben Sie nicht? Ich will nur sagen, Gedankenexperiment kurz.
Gut, wir experimentieren.
Wenn man jetzt das inhaltlich mal versucht zu sagen, naja, dann redet man mal mit der AfD. Glaubt denn irgendwer, dass da im Endergebnis eine stabile Regierung rauskommen kann? Das ist doch absolut zu verneinen. Die sind in keiner Weise regierungsfähig und schon allein deswegen ist es auch richtig, dass wir jetzt mit der SPD daran gearbeitet haben, in der Sache für unser Land, in Verantwortung für Deutschland, einen Koalitionsvertrag zu vereinbaren und nicht irgendwie mal ein bisschen Experimentierfeld mit der AfD zu machen. Und jetzt aber auch inhaltlich, das ist nämlich das Wichtige.
Die schlimmsten Punkte der AfD, genau.
Ja, na, gar nicht mal nur die schlimmsten Punkte. Ich finde, da ist jenseits des Programms, wo man ja sagen muss, da ist ja nicht alles falsch, sondern es ist ja so, und das finde ich immer wichtig im Umgang, das erwarten ja auch die Wähler, wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, kann man ja nicht von der CDU erwarten, dass wir sagen, ja, der Himmel ist schon immer grün gewesen. Also da ist es ja so, dass nicht inhaltlich alles falsch ist. Nur muss man sich doch fragen, die Grundlage einer wie auch immer gearteten Zusammenarbeit ist doch auch ein gemeinsames Institutionenverständnis, ein gemeinsames Verständnis von parlamentarischer Demokratie. Und wenn ich mir das ansehe, wie die AfD agiert, dann sehe ich eine Partei, die sich in den letzten Jahren immer weiter radikalisiert, die sich nicht abgrenzt vom Extremismus, die das Parlament eben nicht als Ort der Debatte und des Austausches nutzt, sondern im Prinzip nur als Rampe, als Bühne für das eigene Publikum, für ein Verächtlichmachen der politischen Gegner. Ich sehe also nichts, was ich als konservativ verstehen würde, nämlich ein positives Verhältnis zu unseren Institutionen, einen Austausch in der Sache, einen gemäßigten sachlichen Diskurs, auch ein in Zügeln halten mal von Emotionen, ein Versachlichen. Das ist bei dieser Partei doch nicht erkennbar. Sie geht den Weg einer immer weiteren Radikalisierung eines autoritär-populistischen Stils und nicht den Weg bürgerlich-konservativer Politik. Ich finde, da ist die AfD fast so weit entfernt wie die Linkspartei, aus jetzt anderen Gründen, aber die sind jeweils Parteien, die mit Bürgerlichkeit und einem Respekt vor Institutionen nichts zu tun haben.
Jetzt sind Sie ja, oder besser gesagt, Friedrich Merz ist angetreten, um die AfD zu halbieren. jetzt auch gerade noch in diesen während diesen Koalitionsverhandlungen sind Umfragen herausgekommen, die Union und die AfD sozusagen gleich aufsehen. Warum gelingt es der Union nicht, diese Partei zu halbieren? Bei aller Kritik, die Sie jetzt formuliert haben.
Also, wir sprachen ja vorhin über Hysterie. Ich bin dankbar, dass Sie nochmal darauf zurückkommen.
Sie finden jetzt mich hysterisch?
Nein, oder? Das gar nicht. Aber die Debatte, Sie finde ich ganz angenehm in diesem Podcast. Gut. Aber die Debatte rund um diese Umfragen, das finde ich schon ein bisschen Wahnsinn. Ja, jede Woche kommt da eine neue Umfrage und da fragt man, was heißt das jetzt? Ich finde, wäre doch völlig unseriös, wenn man jetzt jede Woche nach irgendwelchen Umfragen seine Politik richtet. Wenn ich das mal sagen kann, mich hat an der CDU und auch an der Zeit der Regierung unter Angela Merkel oft gestört, dass man Politik nach Umfragen gemacht hat. Ich mache Politik nach Inhalten. Mhm. Das ist viel wichtiger und da sollte man sich dann auch nicht verrückt machen lassen, wenn es mal in einigen Tagen in den Umfragen nicht so gut läuft. So, und deswegen, da bin ich sicher, werden, wenn wir den Politikwechsel, den wir inhaltlich eingeleitet haben in diesem Koalitionsvertrag, wenn wir den auch umsetzen, wenn die Wirtschaft in Deutschland wieder wächst, wenn dieser Staat wieder besser funktioniert, wenn er schneller wird, wenn die Migration wieder gesteuert wird, dann werden die Leute auch Akzeptanz dafür finden und der Umstand, dass die AfD nicht halbiert wurde, sondern sich verdoppelt hat, ja, das liegt ja nun bitte in der letzten Wahlperiode nicht an uns, an der Opposition, sondern natürlich an einer linken Regierung, die dieses Land grottenschlecht regiert hat. Das war wirklich Öl in das lodernde Feuer der AfD. Da kann die Opposition nun nicht noch gleichzeitig die Regierung kritisieren und dann noch die AfD klein halten. Also das wäre irgendwie
eine merkwürdige Erwartung.
Aber
Sie waren ja
auch
in der Opposition, oder? Sie hätten ja davon ein bisschen mehr profitieren können.
Ja, natürlich kann man jetzt sagen, wir haben davon nicht genug profitiert, wenn Sie das so beschreiben wollen. Ich sage Ihnen aber auch, man muss mal sehen, und da finde ich, sollten wir jetzt mal das Verdienst von Friedrich Merz auch nicht zu gering hängen. Als Friedrich Merz den Parteivorsitz übernommen hat nach der verlorenen Bundestagswahl 2021, krachend verloren, da ging es ja nochmal bergab. Da waren wir bundesweit irgendwo bei 20%. Die Leute haben sozialdemokratisches Jahrzehnt ausgerufen und haben gesagt, oh, die Union, die wird jetzt auf Jahre in der Opposition sein. Das ist eine historische Leistung. Die kürzeste Zeit der Union in der Opposition nach nicht einmal 4 Jahren diese linke Regierung abgelöst zu haben, das ist ja durchaus auch ein Erfolg. Da kann man immer sagen, oh, das wäre jetzt aber noch schöner, wenn man jetzt 35% hätte, hätte ich nichts gegen. Aber zur Wahrheit gehört, dieses Comeback innerhalb so kurzer Zeit für die Union ist schon auch ein Erfolg. Und es ist auch eine Entwicklung, die sich ja sehr, sehr positiv abhebt von vielen Ländern um uns herum. Christdemokratische Parteien sind fast überall in einem Abrutschen begriffen.
Genau.
Wir haben
eine
Trendumkehr und ein Comeback geschafft. Und das wollen wir ausbauen und noch stärker.
Trotzdem, ich meine, auch in letzter Zeit gab es auch viele Berichte über den Unmut an der Basis bei der Union. Sie sind ja Mitgliederbeauftragter. Das heißt, das landet alles bei Ihnen irgendwie. Sie sind sozusagen der, nein, ich darf es jetzt nicht so sagen, aber so, schon eine Art ein bisschen Mülleimerfunktion
Ach,
der Partei,
Quatsch.
Oder?
Nein, ganz nicht. Im Gegenteil. Also
aber was hören Sie da
im
so?
Im Konrad-Adenauer-Haus nehmen wir nie Müll, sondern immer konstruktive Rückmeldungen unserer Mitglieder entgegen.
Das würde man ja gern mal lesen.
Nein, das ist, will ich Ihnen aber auch sagen, Stichwort Hysterie, finde ich sehr, sehr interessant, dass dann die Rede war von Austrittswellen und anderem mehr. Klar ist, die letzten Wochen waren jetzt kommunikativ für die Union nicht einfach, weil wir hier hinter verschlossenen Türen verhandelt hatten, wir nicht so aktiv kommunizieren konnten. Aber nur, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Die Union ist jetzt nach vielen Jahren, in denen sie immer geschrumpft war, so wie alle großen Volksparteien, SPD, CDU, haben über Jahre Mitglieder verloren, haben wir im vergangenen Jahr auch die Trendumkehr geschafft, über 20.000 Menschen, die in die CDU eingetreten sind. Wir sind jetzt nach vielen, vielen Jahren, haben wir die SPD wieder überholt als mitgliederstärkste Partei in Deutschland. Und das hat sich Anfang des Jahres auch fortgesetzt. Januar, Februar und im März gab es dann netto einen kleinen Dämpfer eines niedrigen dreistelligen Betrags, den wir im Saldo verloren haben. Also unter 200 Mitglieder im Saldo im Vergleich zu im vergangenen Jahr allein 20.000 Menschen, die in die CDU eingetreten sind. Ich will nur sagen, die Stimmung war für viele jetzt eine Zumutung. Das ist so. Es ist aber auch durch eine Erleichterung jetzt nach dem Koalitionsvertrag ergänzt worden, weil viele gesagt haben, na, da ist unsere CDU-Handschrift doch erkennbar. Die haben sich nicht über den Tisch ziehen lassen von der SPD. So, und deswegen bin ich auch optimistisch, dass es uns gelingt, den Trend aus dem letzten Jahr fortzusetzen, dass noch mehr Menschen wieder in die CDU zusätzlich auch eintreten. Ich jedenfalls kriege, um das mal zu sagen, auch fast jeden Tag Zuschriften auf den Tisch, wo viele Leute sagen, wir wollen mitmachen, wir wollen uns für unsere Demokratie einsetzen und CDU-Mitglied werden. Kann man auch allen Hörern des NZZ-Podcasts sagen, gute Nachricht, wir haben noch keinen Aufnahmestopp, Sie können noch mitmachen.
Genau, also man kommt dann, vielleicht müssen wir da gleich noch so einen Link irgendwie, wo man Mitglied werden kann, der Union, schauen wir mal.
Ja, geworben durch Philipp Amthor bringt Bonuspunkte. Also,
Sie haben ja wirklich ein Hit, muss ja auch diese März-Rede gewesen sein, die wir ganz am Anfang kurz eingespielt haben. Da hat er ja auch gesagt, wir machen jetzt Politik für Leute, die noch alle Tassen im Schrank haben.
Ja.
Da wurden sie irgendwie mit Tassen wurden ihnen da x Tassen zugesendet.
Ja,
oder?
Das war eine in der Tat lustige Aktion. Da haben dann diese sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die uns ja in besonderer Freundschaft zum Teil verbunden sind im linken politischen Spektrum, die haben dann dazu aufgerufen, zu sagen, ja, man solle jetzt der CDU seine schönsten Tassen schicken. Das war dann so, dass wir die auch kistenweise erhalten haben im Adenauerhaus. Ich habe da auch ein kleines Video zu gemacht, habe mich bedankt für die vielen Tassen, die an Friedrich Merz geschickt wurden. Ich habe auch Philipp Amthor Tassen verlost und naja, einige Tassen waren da dabei. Dann gab es so eine Antifa-Tasse. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich sowas mal in den Händen habe. Ich habe es dann mit dem Augenzwinkern garniert und habe gesagt, naja, wenn mal wieder ein Polterabend ist, hätte man dafür auch eine ausreichende Ausstattung durch die vielen Einsendungen jetzt im Adenauerhaus.
Jetzt möchte ich noch ein bisschen über Sie persönlich sprechen und vielleicht hören wir mal rein, wie mutmaßlicherweise oder angeblicherweise ein Tag von Philipp Amthor beginnt.
Ich bin gespannt.
Sie nicken. Ist das wirklich ein realistisches Szenario, das wir hier dem Publikum vorführen?
Also ungefähr so, aber ich habe natürlich auch noch andere Wagner-Titel im Repertoire. Also es ist ja.
Warum? Was fasziniert Sie an Wagner?
Also ich weiß, das ist jetzt auch so eine super klischeehafte Sache. Ja, da sagt dann jeder, ach, konservativer CDU-Politiker und dann findet ja auch noch Richard Wagner toll.
War die Reaktion einer Redakteurin im Hintergrund. Da sagte ich, jetzt politisiere doch diesen Wagner nicht so, wenn der das gerne hört.
Ja,
das.
Also ich kann sagen, es ist ja tatsächlich so und übrigens, das will ich auch mal sagen, konservativ und bürgerlich sein hängt ja jetzt nicht daran, dass man sich mal die Haare kämmt, eine Krawatte bindet, ein Jackett trägt und Richard Wagner hört. Man kann auch super konservativ und bürgerlich sein und keine Klassik mögen. Ich persönlich tue es sehr und ich will sagen, es ist schon nicht nur Wagner allein, aber die Kraft von Oper, von emotionalen Opern, das zu erleben, ist etwas, das mich persönlich fasziniert. Ich schätze das sehr, nehme mir gern auch die Zeit dafür. Und deswegen, ich finde, ja, Romantik als solches ist doch etwas, das man ästhetisch durchaus auch mögen kann.
Sie sind ein Romantiker.
Man sich auch faszinieren lassen kann. Das würde ich schon für den Epochenbegriff so sagen. Das finde ich auch ehrlicherweise in verschiedenen anderen Genres nicht schlecht, aber das mag mancher kitschig finden, ich tue es nicht. Ich würde also sagen, die romantische Landschaft der Schweiz, das hat doch auch nichts Faschistoides, da muss man sich doch nicht schämen, wenn man das gut findet.
Beipflichten, genau. Jetzt haben Sie aber noch offenbar auch eine ganz andere Seite. Wenn Sie zum Beispiel Auto fahren, kann es mal so klingen.
Scheiße, Mann, jetzt sind wir also fame. Ey, yo, was geht? Ey, yo, was geht? Mama, schau her, dein Sohn hat es endlich geschafft. Du wurdest eine Millionärin über Nacht.
Ey, yo, was geht? Ja. Das ist ein Song von Apache. Das läuft bei Ihnen im Auto. Haben Sie mal in einem Podcast der Zeit gesagt?
Ja, das stimmt. Aber diese Aussage erinnert mich auch daran,
dass Sie das nicht hätten sagen wollen.
Nein, das ist schon okay. Das kann man machen. Das ist schon ganz lustig. Aber es erinnert mich daran, dass ich zu selten noch selbst Auto fahre. Aber ich finde das jedenfalls in der Mischung ganz okay. Ich will nur auch zum Ausdruck bringen, als konservativer Mensch ist man ja auch tolerant gegenüber unterschiedlichen Musikgeschmacken und Geschmäckern. Und ich würde halt sagen, Es ist so, in der Tendenz läuft bei mir mehr Klassik als irgendwie Apache, aber ich bin ein toleranter Musikfan.
Sie haben eine spannende Biografie auch. Ihre Mutter arbeitet im Callcenter. Sie hatten eine enge Bindung auch zu den Großeltern, haben Sie mal gesagt. Man hat fast das Gefühl, das ist auch eine Art Aufsteigerbiografie, die Sie haben. Würden Sie dem beipflichten?
Ja, das ist so. Ich hänge es mir allerdings auch nicht jeden Tag um den Hals als Überschrift, weil ich finde immer, in der Politik wird sowieso immer sehr dazu geneigt, in der Berichterstattung über Politiker Dinge zu verkitschen,
zu labeln.
Dann ist man schnell der Konservative, der Aufsteiger. Ich glaube, das ist so, dass man da die Komplexität oft verschwimmen lässt, aber ich finde das jedenfalls nicht schlecht. Ich bin auch sehr dankbar, dass das in Deutschland möglich ist und dieser Motivation auch durch Leistung, Fleiß in diesem Land auch Aufstieg schaffen zu können. Das hat mich immer geprägt, prägt auch sehr stark mein Gesellschaftsbild und mein Verständnis, wobei ich auch nicht den Fehler mache, immer nur von meiner Biografie auf das Gemeinwohl und auf den sogenannten Otto-Normalbürger allein zu schließen.
Sie haben jetzt auch ein bisschen kritisch noch sozusagen diese Etiketten und so dieses Marketing zum Teil auch von den Medien eingeordnet, aber es hilft auch, oder? Diese Erfahrung machen Sie auch.
Ja, ich finde es allerdings wirklich schon sehr, sehr putzig, wenn man sich vor Augen führt, dass man in Deutschland, wenn man als Politiker ein Jackett trägt und sich die Haare kämmt, dass man da schon
das
ein Rebell ist. Dass das schon irgendwie was Besonderes gilt, wenn man irgendwie auf Etikette Acht gibt. Ja. Ich finde, das ist ja auch eine Frage des Respekts vor dem Amt und vor der Institution, aber das muss jeder individuell handhaben. Ich finde, das ist gar nicht mal nur persönliche Eitelkeit, sondern auch eine Frage der Wertschätzung des Gegenübers.
Ich finde Rebell ein sehr schönes Stichwort, weil ich finde es natürlich spannend, dass Sie schon mit 16 Jahren der CDU beigetreten sind. Und ich habe mich auch so ein bisschen an meine Zeit erinnert und irgendwie meine Freunde oder so. Ich hatte das Gefühl, so die Zeit, die Leute kiffen, sie haben irgendwie ein Arafat-Tuch an oder irgendwie so, sie treten der konservativen Partei in Deutschland bei. Das ist ziemlich freaky, oder?
Also das wundert mich, dass man da bei Ihnen in Appenzell-Innerrhoden Arafat-Tücher getragen hat.
Sie,
also.
Sehen Sie, das gibt es sogar in der Ostschweiz und der Innerschweiz.
Ja, genau. Aber das war...
Aber Sie waren ein ganz anderer Typ schon immer.
Also ja, und ich würde jedenfalls sagen, das ist Gott sei Dank so, dass man jetzt irgendwie in Ueckermünde im ländlichen Raum zu Hause... Da war es jetzt eher nicht so, dass man da irgendwie Angst hatte, sich jetzt irgendwie mit ganz linksurbanen Dingen da nur umgeben zu müssen. Da war die Welt schon ziemlich gewäßigt und in Ordnung. Trotzdem gab es in der Wahrnehmung vieler natürlich coolere Sachen, als sich in der Politik einzubringen. Ja, aber ich habe schon immer Respekt dafür gesehen, dass viele Leute sagen, okay, wäre jetzt nicht meine erste Idee gewesen, mich politisch zu engagieren, aber irgendwer muss es ja machen. Ich habe jedenfalls sehr stark dafür immer geworben, die Leute auch dafür zu begeistern, dass das nichts ist, woran man nur zuschauen teilhaben sollte, wo man mitmachen und mitgestalten kann. Und übrigens kommt noch hinzu zum Stichwort, irgendwer muss das ja machen. Ich bin
aber
schon
Sie machen
stark,
schon
ja,
gerne.
Ja, will ich nämlich sagen, ich bin auch davon stark geprägt, dass diese Einstellung mich schon manchmal nervt. Dass mancher dann so sagt, ach, Politik ist ja schön und gut, aber für mich wäre es nichts. Das kann natürlich auch jeder vertreten, aber ich will doch nicht, dass Politik am Ende nur diejenigen machen, die nichts anderes können. Also, wenn das irgendwie die Einstellung ist, wenn sich daraus politische Führungskräfte und Mitglieder von Parteien rekrutieren, halte ich das für falsch, sondern Parteien müssen als Volksparteien Spiegel der Gesellschaft sein und das beginnt damit, dass möglichst viele Menschen aus unterschiedlichsten Lebenssituationen sich darin auch einbringen.
Angela Merkel, die damalige Bundeskanzlerin, hat Ihnen anscheinend den Tipp gegeben, Sie müssen Politik vor Ort machen. Und das soll Sie dazu bewogen haben, von Hamburg, wo Sie Jura studiert haben, wieder zurück nach Mecklenburg-Vorpommern zu ziehen. Stimmt das?
Es war sogar noch weitergehend. Das hat mich noch dazu motiviert, aber nicht nur Angela Merkel allein, gar nicht nach Hamburg zum Jurastudium zu gehen, wie ich es ursprünglich mal überlegt hatte, oder München, Heidelberg waren weitere Ideen, sondern in Greifswald, in der schönen vorpommerschen Heimat an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität, traditionsreiche Universität seit 1496 und wirklich auch sehr gute juristische Fakultät, dort Jura zu studieren. Denn das war natürlich für mich schon so eine Überlegung nach dem Abitur, wie macht man weiter? Und ich hatte damals das große Glück, Angela Merkel war ja meine Wahlkreisnachbarin dann später, und sie kommt aus derselben Region, ihr Wahlkreis ist in meiner Heimatregion, dass ich damals als jüngster Delegierter beim Bundesparteitag war und sie war Bundeskanzlerin. Das war
aber
ja
politisch
schon
hatten sie ja nicht so viel mit ihrem Hut, oder?
Na, das ist jetzt weitgehend, aber ich würde da auch gleich einen Satz zu sagen. Ich will nur zu dieser schönen Geschichte noch sagen, als sie mich dann fragte, ich hatte mich damals im Wahlkampf eingebracht und so, und dann sagte sie, wie es dann bei mir weitergeht, und als sie dann sagte, ja, Jurastudium, da rollte sie das erste Mal mit den Augen. Und dann sage ich, was, es ging Jura? Sagt die, naja, genug Juristen gäbe es ja schon, als
womit
sei ja gar nicht
hat.
Schlecht. Naja, dann nochmal zur Berufsehre. Also die Quote der Juristen ist im Deutschen Bundestag steil abnehmend.
Okay.
Die Quote der Berufslosen ist steil ansteigend. Ich glaube nicht, dass das gut ist für Deutschland. Aber Scherz beiseite, dann ging es damals um die Frage Studium wo. Und als die Bundeskanzlerin sagte, ja, aber Politik macht man doch am besten von zu Hause. Das nimmt man ja schon ernst, so als 18-Jähriger. Ne? Sie war nicht ganz allein. Und ansonsten, ich will das auch mal sagen, politisch ist es natürlich so, in dieser Zeit auch der Entscheidung von Angela Merkel in ihren letzten Wahlperioden gab es natürlich Dinge, die man auch insbesondere mit dem Wissen von heute kritisieren kann. Vielleicht auch muss, ja, die Flüchtlingspolitik, auch in der Energiepolitik, Stichwort Atomausstieg und anderes mehr, ist man natürlich mit dem Wissen von heute schlaumeiernd und klug. Ich will aber trotzdem sagen,
Nachbarinnen kritisiert man nicht.
Ja, oder? Das genau, haben Sie gut recherchiert, hat mein Großvater immer gesagt, zu den Nachbarn soll man ein gutes Verhältnis haben. Aber ich will schon auch sagen, ich finde bei all der Häme, die es da jetzt zum Teil gibt, ich habe Angela Merkel immer als eine Frau erlebt, die auch unterschiedliche Meinungen auch toleriert hat, die immer um bessere Argumente gerungen hat und die es halt nicht gut gefunden hat, wenn es viele sich einfach zu leicht gemacht haben, indem sie einfach dagegen waren und keine besseren Argumente, Gegenvorschläge gebracht haben. Und deswegen reklamiere ich für mich auch immer, dass man sich mit Angela Merkel und Friedrich Merz gleichermaßen gut verstehen kann.
Okay. Jetzt sind Sie ja mit 24 in den Bundestag gekommen und vielleicht auch noch mal kurz zu den Labels. Damals hat der Spiegel über Sie ein Porträt geschrieben unter dem Titel Der Alte.
Ja.
Und haben geschrieben, Amthor wirkt wie ein 62-Jähriger, der im Körper eines jungen Mannes steckt. Die Bild-Zeitung schrieb von Merkels Bubi. Also das war so ihr, als sie angefangen in der Politik, war das, man hat auch sich stark mit ihren Äußerlichkeiten auseinandergesetzt, mit ihrer sagenhaften Jugend. Hat sie das damals gestört?
Ach naja, also erstrebt habe ich das natürlich nicht, aber es hingenommen, weil natürlich am Ende ist es so, das wirft dann erstmal den Scheinwerfer. Dem Grunde nach bleibt man aber ja nur dann relevant, wenn man auch etwas zu sagen hat. Und deswegen
aber das hilft wahrgenommen
mir, ja, ich habe es jetzt deswegen nicht erstrebt, aber Herrgott, man kann das nicht immer aussuchen. So, und jedenfalls war es so, dass ich schon sehr froh war, nicht, wenn man dann immer vorgestellt wurde als der jüngste Abgeordnete, wohlgemerkt, ich war gar nicht der jüngste Abgeordnete. Es gab einen FDP-Kollegen, der hieß, Moment, Roman Müller-Böhm hieß der, ich glaube, Sie haben den noch nie gehört, der ist auch nicht mehr im Bundestag, der war tatsächlich irgendwie ein paar Monate jünger, ich war dann der jüngste direkt gewählte.
Sie waren besser jung
nee,
als
ja,
er.
Das weiß ich nicht, aber jedenfalls hat mich das auch immer genervt, als jüngster Abgeordneter irgendwie nur vorgestellt zu werden, und ich war dann schon froh, nach einem halben Jahr, nachdem ich dann oft inhaltlich diskutiert habe, hieß es dann im Deutschlandfunk morgens irgendwann der CDU-Innenpolitiker, und jetzt bin ich auch froh, dass irgendwie mich jetzt keiner mehr groß vorstellt, als jetzt werde ich vorgestellt, als der vormals junge. Da frage ich mich dann, ob ich nun schon so alt bin. Aber,
ja, Sie gehören jetzt zum alten Eisen.
Ja, ja, das genau. Ist. Jens Spahn hat das immer so schön gesagt. Er hat gesagt, es gibt einen fließenden Übergang zwischen der hat ja noch Zeit und der ist ja schon ewig dabei. Also das geht unmittelbar ineinander über.
Genau.
Aber, ja.
Was sind eigentlich Ihre Ziele im Leben?
Ja, gute Politik für Deutschland machen. Das ist wirklich das Relevante. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man schon, und das finde ich jetzt auch nichts Verkehrtes, sondern gut im Leben im Allgemeinen, nicht in der Politik, sondern insgesamt, man muss natürlich schon einen Drang auch nach vorne haben, finde ich. Das ist nichts, ich weiß, viele kokettieren und sagen, ach, ich will ja eigentlich gar nichts erreichen. Nein, man muss schon einen Drang haben, finde ich, wenn man in Spitzenjobs ist, das möglichst Maximale für die Sache, denn darum geht es, zu erreichen. Und deswegen wünsche ich mir natürlich eine starke CDU, wünsche mir, dass die CDU unser Land nach vorne bringen kann, wünsche mir, dass es Deutschland besser geht. Das sind für mich die zentralen Motive dabei. Und ich bin deswegen auch niemand, der irgendwie Politik mit angezogener Handbremse macht. Also das finde ich schon gut, dass man da auch versucht, Dinge zu erreichen und zu gestalten, diesen Willen, einen Unterschied zu machen in der Sache, den braucht man schon.
Aber Sie sprechen bewusst jetzt nicht von Ämtern etc., da wollen Sie nichts dazu sagen.
Ja, weil ich halte das auch für falsch, über eigene Ämter nur zu sprechen. Es geht auch nicht nur um Ämter. Die Frage, was Sie gestalten können, hängt nicht immer nur an Ämtern, sondern auch daran, und das ist das, was für mich wichtig ist, über die Themen, über die ich spreche, Substanz, Inhalte, gute Argumente zu haben. Das setzt sich am Ende auch durch. Politik, wir haben ja gesprochen über das ein oder andere, Labels, äußerliche Erwartungen, so Außenfaktoren. Manchmal ist es auch Glück, manchmal ist es Pech. Aber am Ende ist es schon so, dass in einem groben Blick sich Qualität von Argumenten, bessere Argumente, Akten besser gelesen, verstanden zu haben, besser zu formulieren, stärkere Argumente vorzubringen, dass sich das durchsetzt. Und das ist für mich der sportliche Ehrgeiz, den ich in der Politik auch habe.
Jetzt möchte ich Ihnen noch sportlich 4, 5 Blitzfragen mit Blitzantworten von Ihnen stellen. Sie sind 2019 erst katholisch geworden. Ja. Warum? Dann ließen Sie sich taufen.
Ja, also da bin ich besonders dankbar, mich dafür entschieden zu haben. War auch ein langer Weg, keine schnelle Entscheidung. Das macht man sich ja nicht leicht. Ist ja nicht irgendwie wie die Mitgliedschaft im Sportverein. Bei mir ist es so, ich bin ja wirklich in der Diaspora groß geworden. Und ich würde das immer so formulieren, wenn man Jesus nicht kennt, dann fehlt er einem auch nicht. Wenn man sich damit beschäftigt, merkt man die positive Kraft, die einem der Glauben auch im persönlichen Halt geben kann. Und ich bin darüber sehr dankbar.
Was ist an Ihnen ostdeutsch?
Meine Herkunft, und das halte ich auch nicht hinter dem Berg. Wir Ostdeutschen, wir sind kein Jota schlechter als aus anderen Himmelsrichtungen in Deutschland. Aber natürlich ist es so, 40 Jahre Sozialismus hinterlassen ihre Spuren in Regionen, auch in meiner Heimatregion. Das müssen wir wieder aufholen.
Sind Sie ein Typ für die erste Reihe oder für die zweite Reihe?
Ja, das ist natürlich jetzt unglaublich eitel, was ich darauf antworten muss. Aber ich glaube, in der Politik muss man immer einen Ausgleich finden. Aber am Ende braucht man, ich habe es vorhin beschrieben, auch mal den Drang nach vorne. Aber wenn man in weiter vorne den reinen Platz nehmen will, das muss man sich erstmal arbeiten. Das steht einem nicht automatisch zu.
Noch ein bisschen zugespitzt, Leader oder Berater?
Mal so, mal so. Manchmal muss man beraten, um später anführen zu können.
Sie haben ja an Ihrem Jackett, also einen Pin, eine Deutschlandfahne. Dafür würden sich viele deutsche Politiker schämen. Haben die deutschen Politiker ein gestörtes Verhältnis zur eigenen Flagge?
Also die CDU jedenfalls nicht. Und ich habe die übrigens schon viel länger getragen als der Tino Chrupalla, wenn mir dann einige mal schreiben, oh, der hat so eine tolle Deutschlandfahne. Also ich würde mal sagen, die Frage, was man für sein Land und für die Nation macht, misst sich nicht an der Größe der Deutschlandflagge am Revers. Aber es ist auch etwas, was ich falsch fände, wenn wir unser positives Verhältnis zur Nation, unser Patriotismus, Schwarz, Rot, Gold, Einigkeit, Recht, Freiheit, das den Rechtspopulisten überlassen, müssen wir doch irre sein. Das muss man in der Mitte der Gesellschaft mit bürgerlicher Politik stolz tragen können.
Friedrich Merz hat jetzt gesagt, er ist noch nicht einmal Kanzler, er brauche jetzt ein paar Tage Urlaub. Müssen wir uns Sorgen machen?
Nein, das hat er sich mehr als verdient. Friedrich Merz ist topfit, voll einsatzfähig, wird für Deutschland richtig viel erreichen. Sorgen muss man sich um ihn nicht machen. Aber alle, auch in der Spitzenpolitik, gerade jetzt nach Monaten des Wahlkampfs und der Regierungsbildung, da mal durchzuschnaufen und auch deutlich zu machen, dass bei all dem wir natürlich Vollblutpolitiker sind, aber auch eine Seite als Familienmensch haben, als jemand, der auch mal ein bisschen Erholung über die Feiertage braucht, das finde ich nicht verkehrt und ist Friedrich Merz mehr als gegönnt.
Brauchen Sie Urlaub? Nach diesem Podcast?
Nach dem Podcast nicht allein, aber so ein bisschen muss ich ehrlich sagen, jetzt nach den vielen intensiven Wahlkampfwochen, nach der Phase jetzt der Koalitionsverhandlungen, der Regierungsbildung, war natürlich keine Zeit für Urlaub. Auch jetzt gibt es keine Riesenurlaubsreisen, aber ein bisschen Naherholung in Deutschland über die Osterfeiertage, da freue ich mich persönlich sehr drauf.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Philipp Amthor. Vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Hat Spaß gemacht.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war Machtspiel. Eine besondere Ausgabe. Zu Gast war Philipp Amthor, Bundestagsabgeordneter der CDU. Ihre Meinung zu diesem Podcast würde mich interessieren. Schreiben Sie gern an machtspiel@nzz.de. Bis nächste Woche wieder. Machen Sie es gut. Ciao.